Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: Das Ende der digitalen Zukunft.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Dem Tech-Podcast von mir, Sascha Lobo, und Cisco, einem der größten Netzwerkausrüster der Welt. Aber nicht nur. Und genau aus diesem Grund ist heute bei mir zu dem Thema die Zukunft der Zukunft. Das Ende der Zukunft. Vielleicht auch, wie fühlt sich Zukunft eigentlich in Zukunft an? Uwe Peter, der Geschäftsführer von Cisco Deutschland. Hallo, lieber Uwe.
Hallo, lieber Sascha. Danke für die tolle Einleitung, die Zukunft der Zukunft zukünftig verstehen zu können. Da freue ich mich drauf.
Ja, wir haben ja eigentlich auch angefangen mit dem Wunsch, gemeinsam hier Zukunft zu verstehen und haben ganz viel versucht, in Gesprächen zu erforschen, wie das politisch, wie das ökonomisch, wie das gesellschaftlich aussieht, wie das aussieht in Richtung Nachhaltigkeit. Und dabei ist auch in den letzten Jahren ziemlich viel rausgekommen. Da kommen wir später definitiv auch nochmal dazu. Aber das Thema, was zumindest in der Fachwelt gerade wahnsinnig viele Leute umtreibt und von dem ich weiß, dass du da auch die eine oder andere Note zu sagen kannst, sind AI-Agents beziehungsweise die KI-Assistenten, in welchen Formen auch immer das geschieht, die aus meiner Sicht bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, im nächsten Jahr ein ganz bestimmendes Business-Element werden.
AI-Agents sind die nächste Entwicklungsstufe von künstlicher Intelligenz. Intelligente, digitale Helfer, die sich anfühlen werden wie ein Personal Assistant im Smartphone. Und nicht nur dort. AI-Agents werden zu den wichtigsten Arbeitsinstrumenten im Büroalltag gehören, die in jedem Betriebssystem und jeder Software stecken und uns produktiver, schneller und präziser machen können.
Ja, die werden aus meiner Sicht sogar das bestimmende Business-Element werden. Künstliche Intelligenz ist ja überhaupt nichts Neues. Es ist in den 30er Jahren das erste Mal beschrieben worden. Ich glaube, der Ausdruck selber wurde von IBM dann geprägt in den 50er Jahren. Was eben neu ist, sind diese Generative AI, also Large Language Models in Neudeutsch. Das heißt letztlich, dass man viele Daten verdichtet und sie dann eben so ganz besonders freundlich für den Endanwender aufbereitet. Und damit kriegen wir ein ganz neues Sichtfenster in die Welt der künstlichen Intelligenz. Ich vergleiche das immer gerne mit dem iPhone 2008. Es gab ja auch BlackBerry für diejenigen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, alle wollten ganz viel mit dem Handy machen, E-Mail, sonst was, aber man braucht immer unterschiedliche Typen, halt BlackBerry für E-Mail. Und als dann letzten Endes das Touchscreen mit dem iPhone kam, war das einfach der durchbrechende Moment für diese Technologie. Und so sind diese Generative AI-Modelle heute für die Industrie und für uns Menschen auch eben der absolute Schlüsselpunkt.
Ja, was ich ziemlich spannend fand, das ist ein bisschen her, eigentlich nicht so viel, eine Woche, ein paar Tage, da hat Apple endlich, muss man fast sagen, auch im KI-Bereich mal was vorgestellt auf der Entwicklerkonferenz Anfang Juni. Und das Interessante daran war, dass aus meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, da haben schon viele Leute so aus dem klassischen Publikum, Apple hat ja ein sehr breites Kundenportfolio, also mehr oder weniger alle, die ein Smartphone haben, die waren fast ein bisschen enttäuscht, weil das Apple sich sehr, sehr stark fokussiert hat auf das, was interessiert eigentlich Entwickler und hat da eine Art Super-Siri vorgestellt. Siri war ja eine der ersten, ja, digitalen Assistentinnen, die es da so gab, die verfügbar waren für die Öffentlichkeit und ist dann aber ganz lange überhaupt nicht weiterentwickelt worden. In den letzten paar Jahren war Apple nicht unbedingt das Unternehmen, was man zuallererst mit KI in Verbindung gebracht hat. Und plötzlich stellen die so eine Art Super-Siri vor, wo, und ich glaube, deswegen sind Entwickler auch ein bisschen begeisterter als die Menschen da draußen, die meisten Menschen noch gar nicht umreißen können, was das genau bedeutet, wenn im iPhone eine Assistentin wohnt, die genau das machen kann, mehr oder weniger, was man selbst mit dem iPhone machen kann.
Ja, ich habe die ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen, diese Konferenz im Juni. Ich habe es mitbekommen. Aber das ist natürlich der Branchenprimus, der ein Stück weit linear mit dem, was an Technik auf den Markt kommt, seine Produktwelt weiter nach vorne denkt. Also in gewisser Weise die Flucht nach vorne des Branchenprimus. Ich fand viel spannender im Februar den Mobile World Congress in Barcelona, denn dort habe ich das erste Mal AI-Native-Telefone gesehen. Das heißt, die haben gar keine Apps mehr, Und sicherlich, da wird Siri auch dran denken oder Apple mit Siri dran denken, aber diese Telefone hatten keine Apps mehr, sondern man ist direkt, so ähnlich, sage ich mal, wie wir es mit ChatGPT kennen, in die Anwendung eingetaucht und lässt sich Wetterbericht, Reisen buchen, all solche Dinge direkt dann über AI machen. Und da stellt sich sofort die Frage, was passiert eigentlich mit dem Apple-Ökosystem, das ja heute auf etablierten Apps beruht, und da sind Wertschöpfungen dahinter, da sind Geldströme dahinter. All das braucht man dann eben nicht, wenn man ein AI-Native-Phone mehr hat, sondern man hat ein ganz anderes Kommunikationsfenster eben in diese Dienstleistung rein. Also da wird sehr, sehr viel ins Rutschen zu kommen. Wie gesagt, ich fand das wesentlich disruptiver als das, was ich bei Apple gesehen habe. Spannend, sogar die Deutsche Telekom hat ja mit Qualcomm und Brain AI zusammen einen Prototypen für so ein Telefon vorgestellt. Mhm. Also da wird sich viel tun.
Ja. Vielleicht nochmal für diejenigen, die dem nicht jeden Tag folgen, was der große Unterschied zwischen ChatGPT, wie wir es heute kennen, die meisten von uns würde ich unterstellen, und den AI-Agents ist oder den KI-Agenten, manchmal auf Deutsch auch so ein bisschen vereinfacht, KI-Assistenz genannt. Der Hauptpunkt, den konnte man bei Apple sehen, den kann man in ganz vielen anderen Bereichen auch sehen, du hast ihn gerade beschrieben, ist, dass eine KI, mit der man spricht, tief ins Betriebssystem eingebaut ist. Und dieses tiefe ins Betriebssystem eingreifen, das bedeutet eigentlich, dass man plötzlich mit einer Art von künstlicher Person, und ich benutze das sehr bewusst, dieses Wort, mit einer Art künstlicher Person spricht. Nicht, dass die schon so klug wäre, dass sie für alles zu haben ist, was man so mit Menschen auch besprechen kann. Die ist aber immerhin so intelligent, dass sie bestimmte Kommunikationsgeschichten plötzlich übernehmen kann. Zum Beispiel kann man dann einem AI-Agent, von welchem Unternehmen auch immer der kommt, sagen, mach doch mal bitte mit Peter und mit Maria einen Termin, möglichst am Dienstagnachmittag. Und dann kann ein solcher AI-Agent das auf Zuruf organisieren und meldet sich zurück, wenn dann das Ergebnis da ist. Ja. Und das ist diese Art, mit der digitalen Sphäre umzugehen, Uwe, da sieht man doch schon am Horizont, wie die Kommunikationswelt sich drastisch verändern wird durch AI-Agents, oder?
Ja, man kann sich das im privaten Bereich, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen. Alle von uns sind ja gewohnt, irgendwie mit Chatbots oder mit Callcentern zusammenzuarbeiten. Und das wird sich natürlich perfektionieren in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich finde den spannenden Punkt, Sascha, den du gemacht hast. Dieser AI-Agent, der ist ja für mich, der ist wie eine Kommunikationsoberfläche in eine tiefere Welt rein. Und wenn diese tiefere Welt eben etwas viel Technisches ist, also eine Fabrik zum Beispiel oder ein Automobil, dann habe ich natürlich eine ganz andere Welt vor mir. Erinnere mich gut, wir haben zu Beginn unserer Serie, das muss 3 Jahre her sein, hatten wir parallel eine große Veranstaltung von Cisco, da hatten wir den CEO der Siemens Digital Industries im Podium sitzen und wir sprachen über seine Initiative zu No Code, Low Code, und das ist der Cedric Neike, und der sagte damals, die größte Herausforderung der deutschen Industrie ist, dass wir ein unfassbares Domain-Know-how haben. Also wir wissen so viel über Produktion, wir wissen so viel über Logistik, wir wissen so viel über Maschinenbau, aber wir schaffen es nicht, das in sinnvolle digitale Dienstleistungen zu übersetzen. Und er hatte damals eine Initiative für No-Code, Low-Code eben ins Leben gerufen. Und heute denke ich, genau das ist es, diese Übersetzungsleistung zwischen der Maschinenwelt, dem Domain-Know-how und dem Endanwender. Das ist das, was Generative AI für uns liefern kann. Und deswegen glaube ich, dass das für Deutschland eine absolute Schlüsseltechnologie ist.
Ja.
Oh, Moment. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aus der Podcast-Redaktion. Wir würden euch, das Publikum von Zukunft Verstehen, gern um etwas bitten. Nämlich um ungefähr 3 Minuten eurer Zeit. Wenn ihr die entbehren könnt, dann geht bitte kurz auf saschalobo.com/Umfrage und nehmt an der kurzen Umfrage dort teil. Die ist natürlich anonym und würde uns sehr weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus für die Teilnahme an der Umfrage. Wie gesagt, geht einfach auf saschalobo.com/Umfrage. Der Rest erklärt sich von selbst. Der Link ist auch eine gewisse Zeit lang in den Shownotes zu finden. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
Ich habe schon im letzten Jahr gesehen, wie quasi nur Minuten nach der Vorstellung von ChatGPT auf der Hannover Messe, ja immer die wichtigste Industriemesse in Deutschland, war auch hier im Podcast immer wieder ein wichtiges Thema, wie dort zum Beispiel ein Roboterarm, in diesem Fall auch von Siemens, vorgestellt worden ist, der in der Kooperation mit Microsoft plötzlich ChatGPT in einer Voice-Funktion drin hatte. Das heißt, man kann mit einem Fertigungsroboter sprechen und man kann den befragen, was ich super spannend finde. Wie glaubst du denn, was so AI-Agents, also die nächste Stufe, denn unsere Arbeitswelt insgesamt verändern?
Massiv. Also das Beispiel, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend. Ich meine, gerade der Bereich von Siemens, die haben 40% Marktanteil, glaube ich, in Asien, Europa, bei der Automatisierung von Fabriken. Und natürlich ist immer die Frage, wer bedient das dann? Wer richtet das ein? Und wenn ich das sprachgesteuert machen kann, ist das riesig. Ich denke aber auch an den Consumer. Also ich glaube, BMW hat jetzt ja den ersten Überholassistenten rausgebracht, der dorthin fährt, wo man hinguckt. Da habe ich ehrlich gesagt mal ein bisschen Angst, wenn ich so dran denke, wo ich hingucke, manchmal beim Autofahren.
Ich auch. Also ich habe ADHS und gucke manchmal in 7 Richtungen gleichzeitig. Ich bin mir nicht sicher, ob...
Richtig. Genau das. Und da denke ich zum Beispiel, ein sprachgesteuerter Assistent, das muss doch die Art und Weise sein, dass man sagt, das grüne Auto vor mir, das würde ich gerne überholen, ne, den Lastwagen nicht, was weiß ich. Ne? Also da gibt es ganz neue Möglichkeiten, glaube ich, einzutauchen. Übrigens auch für die IT.
Ja. Gerade wo du das sagst, IT, da fällt mir, und BMW bringe ich kurz zusammen, fällt mir ein Beispiel ein, was für ziemlich großen Aufruhr gesorgt hat Anfang des Jahres, glaube Februar oder März, nämlich ein Startup, natürlich längst Milliardenbewertung, namens Figure. Unter anderem war Jeff Bezos mit dabei in den verschiedenen Investmentrunden. Aus naheliegenden Gründen, denn was Figure vorgestellt hat, war das Modell Zero One. Und das ist ein Roboter, ein humanoider Roboter. Und der kurze Clip, der da super bekannt geworden ist, war, als ein Roboter am Tisch stand, dem CEO gegenüber und sowas gemacht hat wie, ich hätte gern was zu essen, und dann gibt er dem Apfel und dann fragt er ihn, warum jetzt den Apfel? Naja, das ist das einzige essbare Objekt auf dem Tisch. Und dann war da noch so ein bisschen Müll und ein paar Teller und er hat ihn einfach genau so reinsortiert in so ein, in eine Geschirrablage. Und genau diese Vorführung, die scheint dann dazu geführt zu haben, dass BMW einen humanoiden Roboter in den Vereinigten Staaten in das Werk hineinbringt, um da gemeinsam mit den Menschen daran zu arbeiten, wie ein Auto hergestellt wird. Das heißt, wir haben zusätzlich zu den AI-Agents, die kommen, auch noch die Vermischung mit Robotern. Ja? Und diese Robotik und AI-Agents, das hört sich an wie eine Steilvorlage für die deutsche Maschinenbauwelt.
Sascha, das ist, glaube ich, eine gute Idee, das einfach weiter nach vorne zu denken, weil es sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Das heißt, natürlich gibt es KI und Robotik in vielen, vielen Dimensionen, also im Frontend, im Backend, aber natürlich auch bei der Ausführung der Tätigkeiten selbst, also sprich eine Art humanoiden Roboter direkt auch an das Fertigungsband zu stellen. Das wird sicherlich länger dauern, aber da sind der Zukunft keine Grenzen gesetzt.
Du hast gerade von der Vermischung von IT und AI gesprochen. Was ist da dein Fokus?
Ich glaube, das, was wirklich entscheidend ist, ist Cybersecurity im Moment. Also da sehen wir dramatische Entwicklungen, leider auf der Angreiferseite.
Ja, verstehe.
Genau, als erstes. Und aber eben natürlich auch auf der Verteidigerseite. Und hinzu kommt natürlich der ganze allbekannte Fachkräftemangel. Sprich, wir müssen unsere Systeme automatisieren, betreiben. Wir müssen auch in der Lage sein, dass wir eben das, was in vielen, vielen Netzen gut funktioniert, automatisch in Netzen, wo es noch nicht so gut funktioniert, zu übertragen. All das sind KI-Applikationen, die definitiv kommen werden.
Cisco hat ja schon eine ganze Reihe von KI-Applikationen und hat noch ein paar vorgestellt, zum Beispiel jetzt im Frühjahr, was eine Callcenter-Funktion angeht. Aber ganz konkret, wie verändert denn ein AI-Agent bei Cisco die Produktlandschaft? In welche Richtung geht es denn da bei Cisco?
KI wird in alle unsere Produktbereiche Einzug halten in der Bedienung. Also das geht gar nicht anders. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich hatte ja eben das Thema Security angesprochen. Entscheidend wird immer sein, das Zusammenspiel zwischen dem Frontend, also das, was der Endanwender sieht, und natürlich dessen, was man im Backend an Intelligenz zur Verfügung stellen kann. Security, natürlich werden wir im Frontend sprachgesteuerte Firewalls sehen. Analog zu dem, was wir zur sprachgesteuerten Fabrik eben gesagt haben. Aber es geht darum, vor allen Dingen dann auch die Intelligenz, die man eben im Backend hat, zu nutzen. Viele unserer Hörer wissen das wahrscheinlich. Wir haben eine sehr große Cybersecurity-Abwehrtruppe bei Cisco. Das sind 400, 500 Personen. Aber es geht überhaupt nicht um die Personen, sondern maschinell sind wir in der Lage, 9 Millionen E-Mails in der Stunde zu blocken für unsere Kunden, die eben Schadsoftware beinhalten. Mhm. 2000 unterschiedliche Angriffsmuster blocken wir in der Minute. 2000 Internetbereiche nehmen wir vom Netz in der Sekunde. Alles hochautomatisiert.
Oh. Ja. Ja.
Und diese Geschwindigkeit der Reaktionsfähigkeit, die muss eben ins Frontend für unsere Kunden verfügbar sein in jedem Netz.
Ja, die Frage ist ja auch, wenn man einmal so ein AI-Agent hat, dann kann man den ja immer weiterentwickeln und immer stärker lernen lassen. Das heißt, eigentlich gilt da mehr noch als irgendwo anders, dass mit dieser schieren Zahl verschiedener Angriffe auch immer mehr dazu gelernt wird, wie das genau funktioniert. Ja, und das ist für mich mit einer der spannendsten Bereiche, jetzt auch was Cybersecurity angeht, dadurch, dass sich die Gegenseite, die Angreifenden immer weiterentwickeln, gibt es früher oder später einen regelrechten Zwang dazu, noch viel schneller zu lernen. Also man hat gar keine andere Chance mehr, als den AI-Agents auf der anderen Seite eigene AI-Agents entgegenzusetzen, oder?
Ja, das ist so, das ist ein regelrechtes Wettrüsten, definitiv. Ich meine, den Punkt, den du machst, wenn ich nochmal ein bisschen in die Höhe gehe, der ist ein sehr, sehr spannender, weil künstliche Intelligenz eine der wenigen disruptiven Technologien ist, der die Großen bevorzugt. Normalerweise ganz häufig werden neue Technologien genutzt, um letztlich den Branchenprimus zu attackieren. Mhm. Aber hier ist es, dass Größe ein Vorteil ist. Hier ist es so, dass eben die Firmen, die eine installierte Basis haben, die Daten haben, vor allem die sie nutzen können, einen echten Vorteil haben. Deswegen für unsere deutsche Industrie auch nochmal doppelt wichtig, dass wir hier die Größe, die wir in vielen Bereichen haben, nutzen. Aber ja, um auf deinen eigentlichen Punkt zu kommen, es ist ein Wettrüsten. Es ist leider so. Wir sehen, dass die Deutschen 13% mehr ausgegeben haben für Security-Technik im letzten Jahr. Der Markt wächst, wir wissen das. Wir wissen, es ist eine Riesenbedrohung. Trotzdem haben wir gerade eine Umfrage durchgeführt. Letztes Jahr waren es noch 11% der deutschen Unternehmen, die sich sicher gefühlt haben. Jetzt sind es gerade noch 2. Also wir glauben in unserer eigenen Wahrnehmung leider dieses Wettrüsten zu verlieren.
Ja, also ich kann das aber nachvollziehen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass nur 2% das sagen. Ich spreche ja regelmäßig mit Leuten aus dem Mittelstand, auch aus größeren Unternehmen. Und da, wenn man in so einem Unternehmen drinsteckt, dann sieht man, wo ja, und das ist, glaube ich, so der größte Schmerzpunkt überhaupt, wo ja schon im menschlichen Verhalten immer wieder Dinge geschehen, die einen Angriff ermöglichen würden. Ne? Weil das ist so aus meiner Laiensicht auf Cybersecurity. Ich bin da tatsächlich an der Oberfläche dabei. So wie es ein bisschen tiefer reingeht, bin ich dann nicht mehr bei Cybersecurity auf einem High-End-Level-Experte. Vorsichtig gesagt. Aber das, was ich da sehe, ist, dass AI-Agents doch unter Umständen die vielen schwierigen menschlichen Parts, die in der Cybersicherheit, also die Schwachstelle Kopf des Menschen, eigentlich ganz gut überspielen könnten oder ausgleichen könnten, oder? Weil das ist so ein bisschen.
Ja, lass da vielleicht erstmal auf die Angriffsseite gucken, weil was du gesagt hast, würde ich sagen, trifft leider zu 100% für die Angriffsseite aus. Also, wenn wir uns heute Angriffsvektoren angucken, ist E-Mail mit 48%. Wir machen, ich hatte es gesagt, diese Cyberabwehrtruppe, die wir haben, alle 3 Monate eine statistische Auswertung. Im letzten Quartal diesen Jahres, ganz aktuell, 48% aller Angriffe nehmen ihren Ursprung bei E-Mail. Gott, wie trivial ist das? Mhm. Ja, ein E-Mail mit einem falschen Link, da ist doch jeder Deutsche geschult, nicht auf jeden Link zu klicken. Aber durch AI, durch künstliche Intelligenz, werden diese E-Mails dermaßen gut in der Tonalität, im Inhalt an das angepasst, was du vielleicht gerade von deinem Chef erwartest oder von deinem Kollegen, dass du doch auf diesen Link klickst.
Ja, man kann sich das ungefähr vorstellen. Das ist mein Beispiel, wenn ich da versuche, mir selber zu erklären, wo da die Bedrohungssituation herkommt. Emotet hat wahrscheinlich fast jeder und jede schon mal gehört, die in diesem Business-Kontext und Security auch nur kurz reingeschaut hat. Emotet hat diese riesige Angriffswelle vor einigen Jahren. Und Emotet hat halt diesen super Trick, in Anführungszeichen, dass es als Antwortmail verschickt worden ist mit ein paar gar nicht so uncleveren Formulierungen. Und dadurch, dass es ein Makrovirus war, musste man auch einfach nur auf den Anhang klicken. Der sah auch genau aus wie eine PowerPoint oder Excel oder was auch immer. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil so viele Leute dachten, ach ja, der Peter antwortet mir, dann klicke ich mal drauf. Und wenn man sich jetzt aber Emotet und ChatGPT einfach verheiratet vorstellen würde, schon nur diese Basic-Geschichten, dann würde man merken, okay, da könnte tatsächlich, dann auch noch mit einem Lernmoment, welche Formen von Formulierungen werden bei welchen Leuten am schnellsten oder am besten geöffnet und geklickt, dann kann man sich das Bedrohungsszenario lebhaft vorstellen. Ne?
Das, ja, das ist Social Engineering absolut in der besten Machart, was natürlich künstliche Intelligenz liefern kann. Und deswegen diese E-Mails, die sehen täuschend echt aus, fühlen sich täuschend echt an. Und da sind Links dann drauf, auf die man klicken soll, die einen Tag vorher genau so ausgesehen haben für irgendeinen Geschäftsprozess. Also das gleiche Excel, was irgendwo bei Microsoft hinterlegt ist und schwupp, ist es dann eben passiert. Das ist leider sehr, sehr real. Hinzu kommt, dass ja so die goldene zweite Abwehrreihe, die wir so hatten in der Security, war ja Multifaktor-Authentifizierung. Mhm. Also du kriegst nochmal einen Ping auf deinem PC und musst nochmal eine Zahl eingeben und so weiter. Leider haben auch diese Systeme, sind in der letzten Zeit öfters durchbrochen worden mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Also es gibt Beispiele, zum Beispiel, du hattest das eben gesagt, die User sind nicht trainiert, aber auch die Helptests sind es nicht. Da haben dann die Hacker angerufen im Helpdesk, haben gesagt, ich habe mein Handy verloren, können Sie bitte eine neue Handynummer einprogrammieren? Und dann kam die Multifaktor-Authentifizierung nicht mehr zu dem User, sondern zu dem Hacker. Und so einfach ging das. Das heißt, Schulung und Basics sind wirklich in allen Bereichen notwendig, selbst bei denen, die Sicherheit verwalten.
Ja, das ist vielleicht ein perfektes Stichwort für den Punkt, der von AI-Agents und Cybersecurity führt auf die nächste große Ebene, das nächste große Thema. Da wollen wir uns nach AI-Agents mal die Cybersicherheit in der Demokratie anschauen.
Dass Demokratie unbedingt schützenswert ist, wissen wir alle. Aber in einer digitalen Gesellschaft muss dieser Schutz weitergedacht werden. Nämlich auch im Bereich Cybersicherheit. Eine beunruhigende Frage ergibt sich. Ist Demokratie hackbar? Und wenn ja, wie gehen wir damit um?
Das ist ein bisschen runtergegangen im Nachrichtenhagel der letzten Monate. Aber Ende Mai 2024 wurde eine der größten Cyberattacken auf eine demokratische Institution in Deutschland überhaupt bekannt. Eine Woche vor der Europawahl wurde die CDU samt ihrer Kommunikationsinfrastruktur, das hat das Bundesinnenministerium gesagt, Opfer eines professionellen Akteurs. Ja, und jetzt kann man 17 Mal vermuten, wer das hätte gewesen sein können. Ich sag mal so, bei einer vergleichbaren Attacke vor einem Jahr auf die SPD wurden auch ganz offiziell russische Regierungsgruppen als Angreifer genannt. Das liegt jetzt auch nicht total weit außerhalb des Vermutungshorizonts. Und bei der CDU gibt es allerdings qualifizierte Vermutungen, dass es sich um chinesische Gruppen handeln könnte. Wer es auch immer war, auf einmal ist eine ganze Partei und ihre Kommunikation kompromittiert. Haben wir ein Demokratieproblem dadurch, dass Cybersecurity in Deutschland nicht, sage ich mal, über das ganze Land top of the pops zu sein scheint?
Also der Angriff auf die CDU, der war ja nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel, leider. Denn wir sehen diese Angriffe ja täglich passieren. Und insofern wird natürlich unsere Demokratie unterwandert. Und ich persönlich glaube, von zwei verschiedenen Richtungen zur gleichen Zeit. Also das eine ist das, was du gesagt hast, politische Institutionen werden angegriffen, kritische Infrastruktur wird angegriffen, Fake News, man kann in einigen Bereichen kaum noch auseinanderhalten oder einige Leute können kaum noch auseinanderhalten, was die Wahrheit ist und was eben nicht die Wahrheit ist. Wahlbeeinflussung durch Bots, ob die dann aus Russland oder China sind, sind definitiv vorhanden. Also das ist die ganze politische Dimension, aber die andere Richtung ist natürlich auch die Unterwanderung unseres Wohlstandes durch Diebstahl unseres geistigen Eigentums, der ja auch ein perfider Angriff letztlich auf die Stabilität unseres Landes ist. Uns werden Patente tagtäglich gestohlen. 55% der deutschen Unternehmen haben in den letzten 12 Monaten berichtet, Angriff eines schweren Angriffs gewesen zu sein. Mhm. Also die Hälfte und 3/4 fast rechnen damit, in den nächsten 18 bis 24 Monaten Opfer zu sein. Also
ja, auch hier muss man wieder sagen, wahrscheinlich rechnet ein guter Teil davon zu Recht damit. Und die Spätwirkungen und die Auswirkungen, die lassen sich manchmal gar nicht so schnell erkennen. Die können natürlich komplett desaströs sein. Also im CDU-Fall musste dann tatsächlich die digitale Infrastruktur in guten Teilen isoliert und vom Netz genommen werden. Und dann hat man festgestellt, dass die Angreifer länger als 14 Tage im System waren, dass kritische Daten ausgelesen wurden, dass ein paar Experten sogar von einem Super-GAU gesprochen haben. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es gibt ja diesen Begriff wehrhafte Demokratie. Ja, und der hatte in den letzten Jahren durch die traurigen Anlässe wie dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine tatsächlich auch eine ganz neue Bedeutung. Aber haben wir denn schon auf dem Schirm, dass es auch eine digital wehrhafte Demokratie geben muss? Weil die Digitalisierung, digitale Vernetzung inzwischen ein eigenes Schlachtfeld ist?
Also die Präsidentin von BSI, ne? Die Frau Plattner, die hat das, finde ich, wunderbar zusammengefasst und sagt, Deutschland muss eine Cybernation werden. Punkt. Und da gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Telekom, jetzt füge ich doch was hinzu. Deutsche Telekom hat vom Society Network mal gesprochen, weil sie sagt, es ist eben nicht nur E-Mail privat, es ist nicht nur die Wirtschaft, die Geschäftsprozesse übers Internet abbildet. Es ist die gesamte Gesellschaft, die auf diesem Netz heute drauf lebt, mit Politik, mit Entscheidungen, mit kritischen Infrastrukturen. Und ich glaube, diese beiden Bilder, die passen hervorragend zusammen. Es ist das Society Network, wir brauchen es zum Leben. Und deswegen müssen wir eine Cybernation sein. Wir müssen natürlich uns verteidigen können und es muss alles stabil sein und sicher.
Und wenn du von wir sprichst, Cybernation, Society, die Begriffe, die weisen ja aber auch darauf hin, dass das jetzt nicht nur Unternehmen, nicht nur Parteien, nicht nur Institutionen sind, sondern auch die Zivilgesellschaft, auch normale Leute in Anführungszeichen. Müssen wir unser Alltagsverhalten verändern?
Also der Podcast, Sascha, heißt ja Zukunft verstehen.
Ja.
Und ich finde deswegen dieses Motto so gut, weil das ist ja auch etwas, was du dir vorgenommen hattest, wir Begeisterung für Technologie zu wecken. Ich sag mal so, wenn man heute Zeitungen liest, dann braucht man natürlich keinen Virenscanner. Weil wer liest denn heute noch eine analoge Zeitung? Also ich gönne mir das jeden zweiten Sonntag. Für alles andere würde ich behaupten, braucht man irgendwie ein bisschen Spaß, ein bisschen Interesse an Technik und muss diese Sicherheitsgedanken im Kopf implementiert haben. Und ich weiß, dass das für viele natürlich nicht einfach ist. Ja, wenn ich an meine Großeltern denke, die haben natürlich keine Lust, sich mit sowas gedanklich auseinanderzusetzen. Aber auch die benutzen ein iPad, auch die haben ihre Kontodaten irgendwo liegen in der digitalen Welt. Und deswegen, ja, es betrifft absolut jede und jeden.
Die Frage, wenn es jeden betrifft, wenn es Institutionen betrifft, kannst du dir vorstellen, dass eine Demokratie gehackt werden kann? Du hattest vorher schon so von Bot-Propaganda gesprochen, aber muss man eine Demokratie sich als hackbar vorstellen?
Also ich sehe die zwei Aspekte, über die wir vorhin auch gesprochen hatten. Also erstmal natürlich das Politische, dass einfach Wahlergebnisse, öffentliche Meinung massiv beeinflusst wird. Und das Zweite, dass unser Wohlstand in Gefahr ist. Wenn, ich meine, du hast eben den Beispiel CDU angesprochen, dass sie da wahrscheinlich tagelang bereits in den Systemen waren. Es ging ja ungefähr zeitgleich auch an die Presse, dass eben die Volkswagen vor einigen Jahren von einem Cyberangriff betroffen war, wo es über viel, viel längere Zeiträume ging, wo 6.000 Dokumente, zum Teil Konstruktionspläne gestohlen worden sind. Und natürlich unterwandert das die Stabilität.
Aus meiner Sicht ist das mit einer der besorgniserregendsten Entwicklungen, weil so klar ist, dass wir nicht nur auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft mit Herausforderungen wie Fake News in sozialen Netzwerken kämpfen müssen, mit Radikalisierung, die ebenfalls über Digitalisierung ein ganz neues Niveau erreicht haben, sondern dass wir dann auch noch so eine, ich möchte mal sagen, dingliche Angreifbarkeit, auch wenn das jetzt über Software funktioniert, aber als so eine materielle Angreifbarkeit haben. Dass also die Demokratie noch auch von dieser Seite bedroht ist. Ich hätte so wahnsinnig gerne irgendwie einen optimistischen Ausblick, was Demokratiesicherheit im Cybersicherheitskontext angeht. Kannst du den irgendwie geben? Siehst du da, dass eigentlich jetzt, wenn du von Frau Plattner gesprochen hast, dass eigentlich Deutschland auf dem allerbesten Weg sein könnte, eine Cybernation zu werden?
Ja, Sascha, absolut gibt es da viele positive Aspekte. Erstmal finde ich, dass Deutschland generell natürlich die Eigenschaft hat, global zu denken und global Partnerschaften zu bauen und die auch erfolgreich zu machen. Und das ist in diesen Bereichen absolut notwendig. Ich sprach vorhin davon, dass wir als Firma Cisco in der Lage sind, 9 Millionen E-Mails in der Stunde automatisiert zu blocken, 2000 neue Angriffsmuster zu erkennen. Und wir sind ja nur eine Firma in diesem Bereich. Es gibt ja auch andere Firmen, die Tolles leisten können. Und die Fähigkeit, diese Möglichkeiten eben global zu nutzen, die haben die deutschen Unternehmen, die hat auch die deutsche Verwaltung. Und im Resultat können wir heute zum Beispiel sehen, wenn wir Umfragen machen, dass bereits 75% aller deutschen Unternehmen KI in ihre Bedrohungserkennung implementiert hat. Also das finde ich fantastisch. Und 55% nutzen dann auch sogar schon zur Abwehr. Also der Weg in die KI ist sehr schnell begonnen worden in Deutschland ohne Verzögerung. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend.
Ja, was für mich auch ein sehr positiver Ausblick ist, bei allen negativen Punkten, die wir alle kennen und die wir täglich begegnen. Und das mag sein, dass einfach in der Bahn immer noch kein Handyempfang ausreichend stark ist, vorsichtig gesagt. Aber bei allen negativen Punkten, über die ich mich jeden Tag auch beschwere, sehe ich jetzt im Jahr 2024, ich glaube auch ein bisschen getrieben durch sowas wie ChatGPT und künstliche Intelligenz, sehe ich das erste Mal in deutschen Mittelstandsetagen, in Führungsebenen, auch in Ministerien, wenn man da mit Leuten spricht, diesen Begriff Sense of Urgency. Langsam haben die Leute gemerkt, wow, wir müssen mit einer gewissen Dringlichkeit Digitalisierung, digitale Vernetzung, künstliche Intelligenz nach vorne bringen. Und das ist so mein persönlicher positiver Ausblick. Ich bin ja seit längerer Zeit in dieser Digital-Erklärungs- und Digital-Diskussions- und Besprechungsbranche. Und ich habe eigentlich immer nur Leute gesehen, die sagen, ach, es wird schon nicht so wild, naja, das kommt noch, da haben wir noch 3 Jahre Zeit, auch soll man jetzt schon auf Homeoffice umstellen, das ist doch ein bisschen arg schnell. Also ich habe immer so ein bisschen so ein Runterdimmen, so ein Abwiegeln, so ein bisschen entspannter, wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht und so weiter. Also das kenne ich eigentlich von diesem klassischen deutschen Geschäftsführer. Ja? Das ist jetzt anders. Und das ist in den letzten nicht mal 18 Monaten, glaube ich, wirklich anders geworden. Und wie nimmst du das wahr?
Nein, das ist absolut so. Sascha, sehe ich auch so. Ich hatte ja Siemens als Beispiel angesprochen, die vor 4 Jahren sich Gedanken gemacht hat, wie können sie dieses Gap zwischen dem Domain-Know-how, was sie haben, und eben der Bedieneroberfläche nutzen durch No-Code, Low-Code. Und da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sie Vorreiter in der Entwicklung dieser Fragestellung und der Lösungen gewesen sind. Und ich kenne heute eigentlich kein deutsches Unternehmen, was nicht sehr, sehr ambitionierte Pläne zur künstlichen Intelligenz und speziell eben diesen Generative AI-Modellen hat und auch bereits in der Umsetzung ist. Also das heißt, die sind alle in der Umsetzung. Ich glaube, die Herausforderung ist so ein bisschen, wenn man sich das global anguckt, dann ist es immer so, die Amerikaner erfinden es, die Chinesen verbessern es und die Europäer bauen viel Gesetze und ethische Richtlinien draußen rum. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit jetzt wieder verlieren, weil irgendwo sich Gedanken gemacht wird, wie doll man das ethisch vertreten kann. Man sollte sich die Gedanken machen, aber wir sollten nicht unseren Erfindergeist und unsere Geschwindigkeit darüber verlieren. Aber ich mache mir da um die deutsche Wirtschaft jetzt keine Sorgen.
Ja. Das finde ich auch gut, dem mal was entgegenzusetzen. Wir haben in den letzten Monaten so viel gehört, wie schlecht und wie doof es ist und wie und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Sorgen, natürlich auch ein bisschen getrieben durch Energiepreise, durch Rezession, durch die Weltlage, durch Krisen, dass diese Überbetonung der Sorgen etwas ist, von dem man Abstand nehmen sollte. Wir haben ja hier im Podcast auch von Anfang an immer versucht, einen optimistischen Blick auf die Welt und auch einen ganz differenzierten, aber trotzdem positiven Blick auf Technologie und die Entwicklung zu geben. Und der Grund, warum ich das jetzt nochmal betone, was wir hier im Podcast gemacht haben und in wie vielen Iterationen wir das aufgebaut haben, hängt damit zusammen, dass das hier vorerst die 42. Folge, auch ein ganz natürlicher, ich meine, die Zahl 42 muss man gar nicht mehr erklären, die 42. Folge vorerst die letzte Folge für eine bestimmte Zeit sein wird. Wir machen mit dem Podcast eine kreative Pause. Wie lange genau die dauert, das ist jetzt noch gar nicht ganz klar, aber nach dieser kreativen Pause werden wir so einen Blick zurückwerfen. Wir halten uns auch einfach vor, immer wieder zwischendurch zu sagen, oh, jetzt müssen wir spontan unbedingt eine Folge machen. Aber die kreative Pause, die liegt an ganz vielen Gründen. Einer davon ist, ich jetzt ganz persönlich, im Januar haben wir unser drittes Kind bekommen. Ich habe gleichzeitig im Januar auch noch ein kleines Startup gegründet. Das heißt, es ist gar nicht zu wenig zu tun bei mir auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist vielleicht auch genau der richtige Moment, um mal ganz kurz innezuhalten in der Besprechung der Zukunft und die Zukunft erstmal geschehen zu lassen, bevor man den Faden wieder aufnimmt, Uwe.
Ja, also erstmal natürlich Glückwunsch zu deinem dritten Kind. Das sind hervorragende Nachrichten. Ja, wir haben uns einfach gedacht, wir wollen ein Stück weit wie Toni Kroos auf dem Höhepunkt abtreten, von der Seite gucken und dann kommen wir aber im Gegensatz zu Toni Kroos wieder zurück, wenn die nächste Weltmeisterschaft anliegt oder das nächste große Turnier. Dann gehen wir wieder auf Sendung. Aber deswegen haben wir uns dafür auch entschieden von unserer Seite, dass wir eben eine kreative Pause einlegen.
Ja, wir haben ja aber über diese 42 Folgen seit inzwischen über 3 Jahren wahnsinnig viele spannende Gäste und Gästinnen da gehabt. Sehr, sehr viel super spannende Gespräche. Da waren gleich mehrere DigitalministerInnen mit dabei. Wir hatten DAX-Konzernchef mit dabei. Wir hatten einen Gesundheitsminister mit am Start, auf der politischen Ebene. Wir hatten ganz tolle Leute wie Düsen Tekal. Wir hatten Verena Pauster da. Wir hatten Frank Thelen mit dabei. Also wir hatten eine wahnsinnig große Spreizbreite an sehr interessanten Menschen. Und deswegen habe ich dich gebeten, Uwe, einfach mal die Highlights aus den letzten 41 Folgen, beziehungsweise ich habe eigentlich gesagt 40 Folgen, weil die allererste war mit dir. Und da dachte ich, in einer Sendung mit dir, ein Highlight aus der Sendung mit dir, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Deswegen aus den letzten 40 Folgen die Highlights mitzubringen und da kurz was zu sagen.
Ja, und die Frage, die mir zur Vorbereitung gestellt hat, die waren fies ein bisschen, weil wir dann auch Revue passieren lassen haben, wie viele tolle Gäste wir hatten. Und die kann man fast gar nicht gut beantworten, weil wirklich so viele Highlights dabei waren. Aber natürlich, wir haben uns dann für einige Gäste entschieden, die dann Aussagen getätigt haben, die doch hängen geblieben sind. Ein Stück weit ein bisschen mehr als andere, aber das lag dann an mir und nicht an den Gästen. Aber zum Beispiel die Doro Bär oder der Eckart von Hirschhausen oder die Janina Kugel, die hatten so ein paar Sätze, die fand ich sehr zum Nachdenken anregend.
Ja, und genau in diese Richtung würde ich vorschlagen, spielen wir einfach ein, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, auch für die zurückliegenden Folgen. Fangen wir einfach an mit Digitalstaatsministerin Doro Bär, die zum Thema digitale Bildung, auch ein bisschen Social Media, aber eben auch digitale Bildung da war. Unter anderem interessanterweise, und ich glaube, dass diesen Punkt aus dem Vorgespräch mit Doro Bär kann ich verraten, ohne jetzt hier total Geheimnisse zu verraten. Sie wollte auch etwas zu digitaler Bildung sagen, weil davor Saskia Esken da war. Da war Digitalstaatsministerin Doro Bär eben noch in der Regierung Merkel, die Digitalstaatsministerin. Und sie wollte dem etwas entgegensetzen, was Saskia Esken gesagt hat. Aber hören wir einfach rein in dieses Zitat von Doro Bär.
Ja, es beginnt natürlich schon mal mit der Erkenntnis, dass wir einfach wissen, dass wir mit der Bildung, wie wir es in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, einfach so nicht weitermachen können. Ob das jetzt Curricula sind oder Ähnliches. Also ein paar so Erlebnisse, die mir wirklich nochmal deutlich vor Augen geführt haben, wie schwerfällig auch unser föderales System teilweise ist. Aber wenn sich die Welt 30 Jahre weiter dreht und sich 30 Jahre lang nichts verändert hat, und da ist natürlich jetzt mal das Arbeitsblatt an sich das Symbolbild, nicht nur weil es ein Blatt ist, sondern auch weil die Inhalte die gleichen sind, dann merkt man natürlich schon mal sehr deutlich, dass wir gerade im Bereich der Bildung ganz andere neue Wege gehen müssen.
Ja, und warum mir das so hängen geblieben ist, ist diese Schwerfälligkeit des föderalen Systems, das die Frau Bär beschrieben hat. Ich habe selber zwei Töchter. Klar, wenn man zwei Kinder hat, dann macht man sich Gedanken auf einmal zum Thema Bildung und ehrlich gesagt viel, viel intensiver als je zuvor. Und diese Schwerfälligkeit im System, ich denke mal, wie kann man generell Schwerfälligkeit überwinden? Ja, indem man eine klare Vision hat, wo man hin will. Und ich fände es einfach schön, wenn wir mehr Ambitionen in der Bildung hätten. Ich persönlich denke, dass die Schule einfach der schönste Ort in Deutschland sein muss, wo jedes Kind gerne hingeht, wo man wirklich die Utopie hat, dass aus jedem Kind, egal wo es herkommt, welchen sozialen Hintergrund, es hat immer das Beste an Potenzial geweckt wird und das größte Interesse. Und da sind wir irgendwie so weit von weg, dass ich das immer schade finde. Denn ich glaube in der Tat, dass man dann auch ganz Deutschland wirklich dahinter bringen kann, hinter so einer Utopie auch die entsprechenden Gelder sammeln kann und wirklich viel bewegen kann. Und das ist eigentlich, was ich mir wünschen würde. Und die Frau Bär hat da auch spannende Aussagen zu getätigt, die in die Richtung gingen. Und deswegen ist mir das so hängen geblieben.
Und du hast ja selber aber auch einen beruflichen Konnex zum Thema Bildung, ne?
Ja, absolut. Den hat sie damals geweitet, eben über das Schulische. Aber na klar, das lebenslange Lernen ist natürlich entscheidend. Wir haben vorhin über das Wettrüsten im Cyber-Security-Bereich für künstliche Intelligenz gesprochen. Künstliche Intelligenz wird ein lebenslanges Lernen erfordern. Das ist völlig klar, weil die Systeme sich einfach miteinander weiterentwickeln werden. Und alleine schon, um den Output zu bewerten, werden wir lebenslang lernen müssen, wollen, und das wird Spaß machen. Und ja, wir bilden über 400.000 Leute in Deutschland aus oder haben die bereits ausgebildet über unser Networking Academy Programm, und 400.000 Personen eben IT-Kenntnisse näher zu bringen, finde ich, ist ein toller Beitrag zur Weiterbildung.
Ja, erst recht, wenn man weiß, dass IT-Kenntnisse im weiteren Sinn natürlich einfach in wirklich jedes Berufsbild inzwischen gehören. Was ich mir in der Zukunft eigentlich wünschen würde, und ich bin immer ein bisschen erstaunt, dass das noch nicht so selbstverständlich ist wie in der Fort- und Weiterbildung, wäre eigentlich, dass man schulisches Lernen auch über das Smartphone abbilden kann. Also irgendwie ist mein Gefühl, dass dieses allgegenwärtige Smartphone, wird wieder immer geschimpft und da kommen immer wieder Leute und sagen jetzt aktuell der Amerikaner Jonathan Haidt, sagt, also Smartphones eigentlich erst ab 27. Ich glaube, die Zahl war in der Größenordnung. Wir hatten auch schon mal Manfred Spitzer, mit dem ich viel und intensiv diskutiert habe. Ein sehr, sehr interessanter Mann, aber der hat auch im Prinzip die These vertreten, schon vor vielen Jahren eigentlich, Smartphones gehören nicht in Kinderhände. Ich würde es versuchen umzudrehen und zu sagen, eigentlich muss doch das Smartphone, wenn, also die Schule, sagst du, ist der schönste Ort im Land, das ist eine Utopie, glaube ich, bleibt doch auf absehbare Zeit
einer Stück. Noch, ja.
Aber eigentlich muss doch das Smartphone das bildungsintensivste Gerät in Hand von jungen Menschen sein, oder?
Ja, es muss definitiv eine Rolle spielen in der Hand der jungen Menschen. Ich meine, die aktuelle Generation, habe ich jetzt gerade eine Statistik gelesen, hat im Schnitt mit 13 Jahren ihr erstes Smartphone bekommen. Ich halte das fast für spät. Also wenn ich mich umgucke bei meinen Freunden, dann würde ich sagen, das ist eher mit 7 oder 8 Jahren. Die wachsen mit dem Smartphone auf und das hat viele, viele Einflüsse. Es fängt damit an, dass nachgewiesenerweise die Zeit, in der die sich konzentrieren können, an einem Stück nachlässt. Also es gibt negative Effekte. Es führt aber auch dazu, dass die deutlich produktiver sind in dem, was sie machen. Und die machen nicht mehr alles selbst. Die vergleichen Ergebnisse. Also ich glaube, die ganze Pädagogik muss sich verändern, ja, die Leute auch oder die Kinder und die Lernenden in die Lage zu versetzen, Ergebnisse zu bewerten, vielmehr als sie selber zu produzieren.
Interessanterweise habe ich da einfach aus persönlichem Interessensfeld und weil ich ein Buch darüber geschrieben habe, eine interessante Theorie von einem Mann namens Edward J. Halliwell, ein Psychiater, der im Jahr 2005 das Buch Crazy Busy geschrieben hat, wo er übrigens natürlich hauptsächlich durch die Digitalisierung vorangetrieben festgestellt hat, dass es in einem, Zitat, Großraumbüro heute aussieht, in einem normalen Großraumbüro sieht es heute aus, wie in einem Kindergarten, wo die Kinder ihr ADHS-Medikament nicht genommen haben. Ja, weil einfach diese Hyperaktivität, und das war 2005, da gab es nur Blackberries und keine iPhones und Smartphones im klassischen heutigen Kontext. Der hat das damals schon festgestellt und der hat das ein bisschen umgedreht. Der hat nämlich gesagt, kurze Konzentrationsfähigkeit, naja, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist es im Business-Kontext ganz gut, wenn man irgendeine Tätigkeit, die eigentlich gar nicht produktiv ist oder unclever ist oder nicht weiterführt, wenn man die schnell wieder abbricht. Der hat das gesagt, nee, wir haben früher jede Menge Kram super lang gemacht, bis wir gemerkt haben, nee, das war doch nicht so zielführend. Und wenn man merkt, jetzt muss man halt das Gespräch abbrechen oder jetzt muss man dieses Papier muss man wirklich nicht lesen, ist gar nicht so interessant oder gar nicht so wichtig. Der hat das einfach wirklich umgedreht. Vielleicht, das ist meine Hoffnung, ist die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die ja tatsächlich nachgewiesen ist durch soziale Medien und auch durch das Smartphone, vielleicht hat die auch ihre positiven Seiten.
Das ist auch eine Wechselwirkung. Es hat ja auch dazu geführt, dass sowas wie Multitasking war früher die absolute Ausnahme. Ich kann mich noch an meine ersten Dienstreisen erinnern, da bin ich mit dem Aktenkoffer von Papier rausgeflogen. Südamerika damals, hat mir sehr gefallen. Ich wurde 2 Wochen nicht gestört. Ich habe einfach meine Agenda abgearbeitet. Heute ist es ja komplett anders. Wenn man 5 Minuten kein Interrupt kriegt, hat man ja Glück gehabt. Und das heißt, man muss ja auch dann in der Lage sein, mit dieser kurz getakteten Welt oder hochgetakteten Welt dann eben zurechtzukommen. Das heißt, aus der Realität, dass Menschen nicht mehr sich so lange konzentrieren, da entstehen dann auch wieder Interrupts auf der anderen Seite und die müssen auch damit umgehen können. Also sprich, man muss damit, glaube ich, umgehen und das zum produktiven Vorteil nutzen und als Teil der Realität akzeptieren.
Was wäre denn das nächste? Du hast ja schon gesagt, wen du mit ausgewählt hast, aber was wäre denn das nächste Zitat aus über 3 Jahren Zukunft verstehen, was du uns mitgebracht hast als Favorite?
Ja, das zweite, was ich mitgebracht habe, ist ein Zitat von Janina Kugel, der ehemaligen Personalvorständin von Siemens. Und zwar, weil sie dort über das Zaudern gesprochen hat. Und das liegt ja der deutschen Seele so ein bisschen inne, das Nachdenken. Und ich habe mich da häufig mit beschäftigt und es ist ein Thema, was mich interessiert. Deswegen habe ich das ausgesucht, Sascha.
Ja, hier jetzt also aus der Sendung mit Janina Kugel.
Ich glaube, was wir gemerkt haben, war, dass plötzlich Dinge sofort möglich sein mussten, ohne dass die Zauderer und Zauderinnen sagen konnten, nee, das probieren wir erstmal gar nicht aus. Also wir waren ja sozusagen gezwungen, auszuprobieren und das einfach nur zu leben.
So, was fand ich spannend daran? Ich möchte ein bisschen weiter ausholen, Sascha und liebe Zuhörer. Ich war kurz vor Corona auf einem Think Tank, der hieß, wer erfindet das nächste iPhone. Und es ging eben nicht um das iPhone, sondern um in der Tat unser Thema von heute, ein Stück weit um künstliche Intelligenz. Und die haben verglichen USA bei dem Think Tank mit China. Wollten feststellen, wer dann diese nächste revolutionäre Technologie letzten Endes so weiterentwickelt, dass sie dann marktreif wird oder wirklich entscheidend wird. Und die haben drei Kriterien verglichen. Das erste war das Know-how. Da kam raus, USA und China haben beide großartiges Know-how. Ich glaube, die Chinesen haben 50.000 Elektroingenieure, die sie pro Jahr ausbilden. Das ist 500.000, so 500.000 bilden sie aus. Ich glaube, Deutschland sowas wie 10.000. Also das heißt, Know-how haben beide wirklich im Überschuss. Dann ging es ums Kapital. USA und China hatten beide sehr, sehr viel Kapitalmöglichkeiten. Die einen natürlich als Investoren in Amerika, die anderen mehr staatlich gesteuert. Und das dritte war dann die Mentalität. Da ging es darum, dass sie der Meinung waren, dass die USA diese Mentalität des Ausprobierens hat. Und zwar speziell in diesem Cluster Silicon Valley. Und dass das der entscheidende Unterschied ist, um wirklich was Disruptives zu entwickeln und nicht nur zu verbessern. Und deswegen war das Ergebnis die nächste wirklich entscheidende Kerntechnologie, nämlich die künstliche Intelligenz wird in den USA geboren werden und wird dort groß gemacht werden und nicht in China. Und ich denke da sehr, sehr oft dran. Und dieses Zitat von der Janina Kugel jetzt ist da, glaube ich, spot on. Wir müssen als Deutschland, und es tut uns gut, viel sorgenloser Dinge ausprobieren und nicht den ganzen Tag vorher Barrieren suchen, Probleme suchen und mit Spaß in diese Technik reingehen. Und ihre These war ja, dass uns insofern Covid auch ein bisschen was Gutes beschert hat, denn wir haben die digitalisiert beschleunigt, einfach weil wir nicht anders konnten.
Ja.
Ich glaube, diesen inneren Druck nach vorn und den Spaß und das Spielen mit Technologie, das finde ich wichtig.
Ja, das ist ein Punkt, über den ich auch regelmäßig spreche, bin ich jetzt alles andere als der Einzige, sondern ganz, ganz, ganz viele Leute sagen, dass eigentlich alle, die aus der digitalen Sphäre schauen, auf den Rest des Landes, nämlich Leute, was ist denn mit dem Experiment? Was ist denn mit dem Ausprobieren? Was ist denn auch, das gehört unmittelbar dazu, erst recht im Konzernkontext, was ist denn mit einer Fehlerkultur? Ja, in so klassischen deutschen Unternehmen ist die Perfektion ja ein gigantischer Wert gewesen im 20. Jahrhundert. Ja, wenn man die Automobilindustrie anschaut, gibt es ein Wort, das wie kein anderes die Perfektion als Ziel und Vision hat, nämlich das Spaltmaß. Ja? Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wahnsinnig spöttisch so Automobilingenieure Anfang der 10er Jahre, 2012, 2013, 2014, wie spöttisch Automobilingenieure dann auf irgendwelche Teslas geschaut haben, weil die so schlechte Spaltmaße haben würden. Die seien dann nach Kalifornien gefahren und hätten da in den verschiedenen Gelegenheiten und Fabriken in den USA mal nachgeguckt. Das wären also keine guten Spaltmaße gewesen. Das heißt, die haben eine perfektionistische Sicht. Und ich sage das deswegen, weil Perfektion, was so deutsche Maschinen im allerweitesten Sinn und deutsche Industrie im allerweitesten Sinn angeht, das war die große Stärke Deutschlands im 20. Jahrhundert. Aber Perfektion ist der natürliche Feind von Experiment und Ausprobieren. Denn wenn man etwas ausprobieren möchte, dann muss man akzeptieren, dass es scheitern kann. Und da braucht man eine komplett andere Unternehmenskultur, wenn man auf Perfektion gebürstet ist und das der große Wert ist, als wenn man sagt, wir probieren 5 Sachen aus und 4 davon scheitern, das ist völlig in Ordnung. Und die Leute, die die Projekte gemacht haben, die gescheitert sind, die sind jetzt nicht verbrannt und die sind jetzt nicht diejenigen, die bei der nächsten Beförderung nicht berücksichtigt werden, weil dann ist eine ganz, ganz schwierige negative Auswahl davon. Aber genau diese Ebene, die finde ich wahnsinnig wichtig, die du eben adressiert hast, nämlich Risikobereitschaft, zu sagen, okay, und dann aber auch darauf reagieren zu können, zu sagen, hat nicht geklappt, ist aber nicht schlimm.
Es gibt diesen Begriff des Homo Ludens, den habe ich neulich mal aufgefangen, da hat der Vorsitzende der Deutschen Telekom, der Höttges, eine Rede gehalten über Innovation, Homo Ludens, und dann habe ich geforscht in der Literatur, du zitierst ja gerne deine Bücher, Sascha, die du liest, der ist 1938 geprägt worden von einem niederländischen Autor, Huizinga heißt er. Und da geht es darum, dass der Mensch sich beim Spielen entwickelt und diese Freiheitsgrade und genau das, was du sagst, auch gerade dieses ich falle hin, ich stehe wieder auf, dass dadurch sich die ganze Kultur und auch die Persönlichkeit letzten Endes des Menschen entwickelt und dass das die schnell lernendste und die prägendste Phase des Menschen ist, wenn er nicht zu doll über die Konsequenzen nachdenkend ausprobiert, spielt, scheitert, weitermacht, aufsteht. Und ich glaube, das ist das, was wir in unseren Unternehmen als Kultur brauchen. Na, natürlich müssen wir Folgen bedenken, das ist völlig klar, aber nicht immer als allererstes, sondern man braucht ein Risikomanagementsystem natürlich im Hintergrund. Aber diese Kultur zu haben, und ich bin bei dir, wenn man sich anguckt, was für bahnbrechende Entwicklungen und Ideen die Deutschen immer gehabt haben im 20. Jahrhundert, Beginn des 21. Momentan sind wir sehr viel im Optimieren. Mhm. Und wir machen nicht genug disruptive Dinge.
Mhm. Disruptive Dinge zu machen, den Mut dazu zu haben, die Fehler einfach auch wegstecken zu können, das ist etwas, von dem ich glaube, was es die allermeisten Menschen, die aus der digitalen Sphäre kommen, irgendwie so mitspüren und mit wissen. Ja, also ich meine, der klassische AB-Test, da würde man ja nicht sagen, oh, wir sind mit B gescheitert. Nee, man versucht da irgendwie eine Mechanik zu finden, was funktioniert besser, A oder B. Und das ist vollkommen klar, eins funktioniert halt nicht besser, das ist aber nicht schlimm. Und auf der Ebene spreche ich gerne davon, so aus meinem Gefühl, wir müssen in Deutschland lernen, uns voranzuscheitern. Ja? Okay. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Da sagt man so ein bisschen lustig dahin, aber es ist gar nicht so leicht zu lernen, sich voranzuscheitern. Ne? Und erst recht nicht, wenn wir in ganz vielen Öffentlichkeiten sind und stattfinden. Ja, aber ja, ich, apropos voranscheitern, interessanterweise, du hast als letztes Zitat mitgebracht. Der Name fiel, glaube ich, vorhin schon. Ja, als letztes Zitat hast du mir etwas mitgebracht. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ein kurzes Quote. Ein kurzes Zitat von Eckart von Hirschhausen, der bei uns war. Und ich sage das deswegen im Scheitern-Kontext, weil ich Eckart ursprünglich eingeladen hatte für eine Folge über digitales Weihnachten. Und das war total, ich mag ihn gerne, wir treffen uns ab und zu und es sind immer sehr, sehr tolle Gespräche, das merkt man im Podcast auch. Aber ich bin gescheitert bei meinem Vorhaben, über das digitale Weihnachten eine Folge zu machen, denn Eckart von Hirschhausen war der Meinung und ich muss ehrlicherweise sagen, letztlich hat er recht, dass ein Thema auch vor Weihnachten viel, viel größer ist, als jede Form von Fest es im Moment sein kann. Dieses Zitat von Eckart von Hirschhausen geht nämlich so.
Jetzt muss ich dir natürlich auch noch sagen, dass das Digitale bei all dem Visionären natürlich auch immer noch eine schmutzige, oft selten beobachtete Seite hat, nämlich solange Strom dreckig ist, ist auch alles, was wir mit Strom, insbesondere im Digitalen, machen, auch dreckig.
Ja, danke Sascha. Mit der Einleitung ist mir jetzt noch viel klarer, warum ich dieses Thema eigentlich gewählt habe. Denn in der Tat, es gibt natürlich eine Grundlage, die immer entscheidend ist, sprich, dass wir unseren Planeten nicht weiter zerstören und dafür Sorge tragen, dass eben auch unsere Kinder und Kindeskinder dann weiter leben können. Und ich glaube, dass wir beide sogar in unserer ersten Sendung, also vor 42 Sendungen, darüber sprachen, dass Bitcoin alleine so viel Energie verbraucht wie das Land Rumänien. Und das ist noch die defensivste Abschätzung, die es gibt. Es geht so weit, dass es auch eben Experten gibt, die sagen, es verbraucht so viel Energie wie Polen wahrscheinlich. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass Bitcoin so viel Energie braucht? Und die Prognosen von Gartner sind ja, dass jetzt gerade künstliche Intelligenz dieses Problem nochmal zuspitzen wird. Die sagen, dass der Umsatz mit KI-Chips als Gradmesser jetzt für diese CO2-Produktion durch IT bis 2027 sich verdoppeln wird. Und das geht natürlich mit massiven Mehrverbrauch für Energie einher. Und ganz spannend fand ich, dass ja auch Microsoft gerade die Nachhaltigkeitsziele, also die eigenen Nachhaltigkeitsziele, wegen des Ausbaus der KI kassiert hat. Also da ist schon was drin, dass wir sagen, so schön diese ganzen neuen Errungenschaften sind, die verbrauchen verdammt viel Energie. Und spannend, und deswegen fand ich das vom Eckart Hirschhausen gut, ist ja dann trotzdem der optimistische Ausblick, den die Bitcoin gibt, die sagt, dass natürlich Netto-Digitalisierung CO2 einsparen wird. Haben das ein bisschen nach unten korrigiert, das war mal über 40%, jetzt ist es noch irgendwie bei zwischen 14% und 26%. Trotzdem sagen die nach wie vor, je höher die Geschwindigkeit der Digitalisierung, je besser die Ausnutzung der neuen Techniken, desto eher können wir eben auf andere Dinge verzichten, Transport von Gütern, unnötige Prozesse etc. Und wir sparen am Ende Energie. Also ja, wir brauchen Technik, um dieses Problem auch zu lösen.
Und gleichzeitig haben wir das ja schon in ganz vielen Sphären gesehen, dass man hier nicht linear rechnen sollte. Woran ich mich gut erinnern kann, ist einerseits zum Beispiel die Smartphone-Sphäre, wo vollkommen klar war, am Anfang haben Smartphones wahnsinnig viel Energie verbraucht. Das ist deutlich weniger geworden, obwohl so ein Smartphone ja einen größeren Screen bekommen hat. Einfach aufgrund des technologischen Fortschritts. Gleichzeitig gab es aber auch immer mehr Smartphones. Dafür sind andere Geräte weggefallen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu berechnen. Ich erinnere mich noch gut an ein Beispiel von Cisco selbst, was hier auch mit in einem Podcast gesagt worden ist. Nämlich, dass die Energie, die so ein Switch, also ein Gerät, mit dem man Traffic routen kann, quer durchs Internet schicken kann, dass so ein Switch einfach so eine dramatische Einsparung über die Jahre bedeuten kann, wenn man einfach einen neueren nimmt und einen älteren ersetzt, dass sogar das neue Gerät sich irgendwann energetisch lohnt.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, dass wir den Stromverbrauch aller Geräte reduzieren müssen, drastisch reduzieren. Wir haben damals gesprochen über unsere neuesten Silicon-Technologie, die eben 160 Mal so viel Daten mit der gleichen Energie übertragen kann wie Vorgängertechnologien. Und in der Tat, es gab dann IT-Netze, die innerhalb von 3 Jahren quasi sich selbst gerechnet haben, diese Investitionen, weil einfach die Energieeinsparung sozusagen die Anschaffungskosten dann gerechnet hat. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, das sind in gewisser Weise lineare Dinge, die werden erwartet, die muss man tun, die tun hoffentlich ganz, ganz viele. Und Digitalisierung hat die Chance, auch disruptiv CO2-Fußabdruck zu sparen, indem eben zum Beispiel in der Logistikkette ganze Wege nicht mehr gefahren oder geflogen werden müssen, weil sie digital vorausberechnet und optimiert worden sind. Und da liegen dann auch nochmal in der Tat viel größere Einsparungspotenziale. Und deswegen brauchen wir Digitalisierung beschleunigt. Aber natürlich müssen wir es dann auch richtig machen im Sinne von Energieeffizienz obendrauf.
Das richtig machen, das ist ja mal die Frage, nicht nur was das Ziel angeht, was die Nachhaltigkeit angeht, sondern richtig machen ist auch immer aus meiner Sicht die Frage, wie viel kann man voraussetzen, wie viel kann man auch investieren, wie viel kann man am Anfang reinstecken, damit irgendwann ein besseres Ergebnis rauskommt. Ja, wir haben vorher schon über Bildung gesprochen und dass wir uns alle fortbilden müssen, schon um die Demokratie schützen zu können. Wir haben über Investitionen gesprochen, die gemacht werden müssen. Wir haben über eine veränderte Haltung gesprochen, was zum Beispiel Fehler angeht, was Ausprobieren ausgeht, was den Homo Ludens, den du mit reingebracht hast, angeht. Was können wir denn so als Bevölkerung, wir normalen Leute, in Sachen Nachhaltigkeit tun? Was können wir denn in Sachen Digitalisierung auf eine intelligente Weise tun, damit wir auch weniger Energie verbrauchen, damit wir auch Teil von der Lösung sind und nicht vom Problem?
Aus meiner Sicht ist ganz zentral, jetzt bin ich wieder bei der Frau Bär, das Thema Bildung in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, dass die Grundlage für alles, was wir tun, erstmal auch ein Stück weit unsere wirtschaftliche Situation ist, dass wir einfach den Wohlstand weitererhalten, weil dann können wir diese ganzen Probleme lösen. Ansonsten werden wir gar keine Zeit haben, diese Themen wie Sustainability zu lösen. In gewisser Weise, und das hört sich jetzt doof an, ist das auf der einen Seite zwar notwendig, aber auf der anderen Seite ein Luxusproblem. Ich glaube, dass nur Gesellschaften, denen es gut geht, wirklich dann auch diese grünen Thematiken lösen werden können. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir ein Bildungssystem haben, was digitale Themen ganz weit nach vorne stellt, sodass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und dann dabei immer die grünen Lösungen in den Vordergrund stellen. Das scheint mir der Weg zu sein für Deutschland.
Das ist ja gleichzeitig ein fantastischer Abschlusswunsch. Lieber Uwe, ganz, ganz vielen Dank für über 3 Jahre ganz fantastischer Zusammenarbeit, für wahnsinnig viele tolle Gäste und Gästinnen, die wir hier in wirklich interessante Gespräche verwickeln konnten. Das war eine sehr, sehr tolle Zusammenarbeit. Ich möchte auch nochmal ganz ausdrücklich Annette Ehrlich und ihr Freund nennen, die in allererster Reihe mit vorbereitet haben, die mit die Inhalte gestaltet haben, die bei der Gäste, außer im Gästemanagement natürlich vorne mit dabei waren. Das ist ja ein Cisco-Podcast und Cisco im Alltag hast nicht immer du repräsentiert im Podcast, sondern eben Ilja und Annette und eine Vielzahl von weiteren Leuten, die von Cisco regelmäßig hier zu Gast waren, bei denen ich mich natürlich auch bedanken möchte, wie auch bei den vielen Leuten, die bei Cisco arbeiten und die mir immer wieder super tolles Feedback gegeben haben, was den Podcast angeht. Lieber Uwe, liebe Cisco, ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Zusammenarbeit und für eine zukünftige Zusammenarbeit, wann immer sie jetzt demnächst nach der kreativen Pause auch anfangen wird.
Ja, danke dir, lieber Sascha. Und ich möchte natürlich erstmal deinem Team auch für die tolle Vorbereitung bedanken. Es sind viele Sendungen gewesen. Und das wichtigste Ziel war, positiv nach vorne zu gucken. Es ist ja sehr einfach, Dinge kaputt zu reden. Ich finde, wir haben ganz, ganz viele Ansätze für positive Entwicklung nach vorne gegeben. Ich möchte mich aber ganz besonders bedanken bei all den Zuhörern. Wir haben ja eine irrsinnige Publikumsresonanz auch auf diese Folge gehabt. Ich habe mir das nicht vorstellen können, habe nicht gewagt, davon zu träumen, dass Zukunft verstehen, Verantwortung zu übernehmen in dieser Technologiewelt auch so attraktiv sein kann und so viele Menschen erreicht. Deswegen ganz herzlichen Dank an all die lieben Zuhörer.
Ich bedanke mich auch nochmal bei den insgesamt über 1,1 Millionen Zuhörenden, 1,1 Millionen. Ja, die wir erreichen konnten. Ja, zum Abschluss vielleicht noch ein ganz kurzer Dank auch ans Team, an Jochen, an Alessa, an Merle, die eine bestimmte Zeit lang intensiv mit dabei war, und an Martina, die immer wieder ausgeholfen hat. Tausend Dank euch allen und bis bald. Ciao.